SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit einer Sonderausgabe aus Klagenfurt zum Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis, das heute Morgen zu Ende gegangen ist, und mit Musik der österreichischen Band Granada.
Super.
Besser an. Ich bin so müde vom Tanzen. Eine schwere Nacht, die kann dagegen auch nichts machen. Geh mir's doch an. Ich weiß, du willst nur tanzen. Bitte geh mir heim. Ich bin schon so am
Sauna, das war Musik der österreichischen Band Granada von ihrem Album Geh bitte. Und aus Österreich senden wir heute auch diese Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, nämlich aus Klagenfurt, wo heute Morgen die Preise beim legendären Bachmann-Wettbewerb verliehen worden sind. Und wie in einer Sauna haben sich die Zuschauer im überhitzten ORF-Fernsehstudio zuweilen auch gefühlt, indem es wie immer heiße Diskussionen in der Jury gab. Zum Schluss der Veranstaltung wurden dann aber ganz sachlich die Preise verliehen, derer es in diesem Jahr 5 gab. Im Mittelpunkt steht natürlich die Vergabe des Bachmann-Preises, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Gewonnen hat diese renommierte Auszeichnung die in der Ukraine geborene und in Wien lebende Schriftstellerin Tanja Maliartschuk, die mit ihrer Geschichte Frösche im Meer zu überzeugen wusste. In der kommenden Stunde werden wir hier auf SWR 2 einen Auszug aus dem Text der Bachmann-Preisträgerin und auch die lobenden Worte der Juroren hören. Wir werden uns mit der Qualität der so unterschiedlichen Texte in diesem Bachmann-Jahr befassen und mit den zum Teil enttäuschten Hoffnungen der Kandidaten. Ich spreche mit Neujurorin Nora Gomringer über die Herausforderung, auf der Bühne Literaturkritik zu betreiben, und abschließend gibt es noch eine Kritik der Jurykritik. Und zwischen den Beiträgen entspannen wir uns getreu dem Titel des neuen Albums von Granada, Geh bitte.
Kommst du bitte mit? Es ist jetzt Zeit zum Gehen. Ich bin schon so lasch, kann fast schon immer stehen. Schau mir nicht so an, es ist ja eh schon spät. Mach mal uns auf den Weg. Und ich weiß, für dich ist sehr Spaß. Ich will nichts mehr sehen. Ich will einfach gehen. Ich will mich nicht mehr dran. Bitte bring mich heim. Bitte bring mich.
Nachdem die Tage der deutschsprachigen Literatur, wie das Bachmann-Wettlesen offiziell genannt wird, am vergangenen Mittwoch mit einer sehr kämpferischen Rede gegen rechtsradikale Gesinnungen von Schriftsteller Feridun Saimoglu begonnen hatte, wurden dann heute Morgen in der Fernseharena des österreichischen Rundfunks in aller Ruhe die Preise in Höhe von insgesamt 62.500 Euro verliehen. Allein diese Summe verdeutlicht die Bedeutung des Wettbewerbs. In diesem Jahr ging der Hauptpreis, der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg Bachmann-Preis an Tanja Maliatschuk für ihren Text Frösche im Meer, der von der Beziehung einer demenzkranken Frau und einem einsamen Migranten handelt, der zwar keinen Pass mehr in der Tasche, aber das Herz an der richtigen Stelle trägt. Und wir hören nun einen Auszug daraus.
Petro hatte dieses und jenes gemacht, bis sich irgendwann die Gelegenheit ergab, im Froschpark, der zu einem kleinen gleichnamigen Schloss am nördlichen Rand der Stadt gehörte, zu kehren. Der Besitzer des Schlosses fragte nie nach seinen Papieren und bezahlte wöchentlich in bar, manchmal mehr, manchmal weniger, abhängig davon, wie seine Laune war. Manchmal sagte er: »Du bist ein guter Parkkehrer, Petro«, worüber Petro sich sehr freute. Er war schmal und spindeldürr. Der Besen stand ihm hervorragend. Petro trug einen Sack voll mit schwarzem Laub aus dem Vorjahr, als die alte Dame sich wieder einmal zu ihm gesellte. »Haben Sie hier im Froschpark jemals Frösche gesehen?« Es war März und eiskalt. »Nein, nie, Frau Grill«, gestand Petro bedauernd, was Frau Grill aber nicht traurig machte. »Wissen Sie, warum?« Ihre Stimme klang verschwörerisch. Petro ließ den Sack auf den frisch gekehrten Boden fallen. »Warum denn, Frau Grill?« »Weil Sie alle bei mir im Haus wohnen. Niedliche Tiere.« Frau Grill war sehr, sehr alt, vielleicht über 90. Deshalb staunte Petro, dass sie den Weg zum Park fast täglich und ganz ohne Hilfsmittel schaffte. Die weißblaue Haut ihres runden Gesichts hing nicht herunter, sondern wickelte Kiefer, Stirn und Wangenknochen fest ein, als wollte sie die alte Dame darin hindern, aus ihrem Körper zu verschwinden. Frau Grill zwinkerte Petro zu und trottete langsam Richtung Tor. »Sie sollten mich besuchen«, rief sie noch, »dann zeige ich Ihnen meine Frösche.« Danach kam sie nie wieder. Frau Grill kam auch dann nicht, als die ersten Leberblümchen und Krokusse im Park aus der Erde sprossen. Diese auferstehende Natur hatte sie früher nie ausgelassen. Besorgt ging Petro nach der Arbeit zu dem Haus, in dem Frau Grill wohnte. Vor der Eingangstür fand er neben den vielen Klingelschildern auch das von Frau Grill. War der Hausbesitzer zu faul gewesen, nach ihrem Tod das Schild auszutauschen? Petro drückte die Klingel und wartete lange. Eine Türkin kam aus dem Haus und musterte ihn misstrauisch. Sie schob einen karierten Einkaufstrolley vor sich her. »Zu wem möchten Sie?«, fragte die Frau. »Grill«, stotterte Petro und bereute, fast hergekommen zu sein. »Frau Grill, sind Sie vor der Heimhilfe?« Die Nachbarin trat einen Schritt zurück und ließ ihn ins Haus. »Sagen Sie Ihrem Chef bitte, dass es so nicht weitergehen kann. Frau Grill ist völlig verrückt und eine Gefahr für das ganze Haus.« Petro lief schnell die Treppen hinauf und stellte neidisch fest, dass die Türken viel besser Deutsch sprach als er. Im dritten Stock blieb er stehen. Frau Grill wartete bereits auf der Schwelle und lächelte ihm freundlich zu. Abgemagert, gebeugt, in einer fleckigen weißen Bluse und einer viel zu weiten Haushose sah sie wie ein verstörter Geist aus. Die dünnen Lippen hatte sie in flammendem Rot geschminkt. »Komm herein«, sagte sie fröhlich. »Wie geht es Ihnen, Frau Grill?« Petro betrat die Wohnung, die groß und muffig war, jedoch gut aufgeräumt, altmodisch eingerichtet, gemusterte Teppiche lagen auf dem Boden. Im Schirmständer steckten Regenschirme, deren Stiele, Speichen und Spitzen aus Holz waren, vermutlich so alt wie Frau Grill selbst. Petro zog die Schuhe aus. »Sie haben das Blühen der Leberblümchen im Froschpark verpasst«, sagte er. »Mir war nicht danach«, antwortete Frau Grill. »Ich habe dich hergeholt, weil ich dir etwas sagen möchte. Sonst würde ich dich nicht stören. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen.« »Hans«, sie ging langsam den langen Flur entlang und lud Petro ein, ihr zu folgen. Dabei warnte sie: »Achten, Frösche nicht zerquetschen. Sie sind scheu, aber manchmal gelangen sie unter die Füße.« Petro murmelte, er werde vorsichtig sein. Frau Grill ging ins Schlafzimmer voraus und setzte sich auf das Bett. »Nimm Platz«, sagte sie. »Du siehst, ich habe deine Hälfte nicht berührt.«
Das war ein Auszug aus der Erzählung Frösche im Meer von Tanja Maliatschuk, die heute Morgen mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Und warum der Jury diese Erzählung so gut gefiel, hören wir nun. Es beginnt die Jurorin Nora Gomringer.
Ja, gut gemacht. Wie schön. Ja. Ich habe auch das Gefühl, alle sind erleichtert und haben das Gefühl, endlich Literatur. Also eine sehr klassische Erzählung, gekonnt, fast schon glatt. Schön, dass immer wieder auch etwas aufflammt, in eine andere Richtung weisen möchte und zeigt. Und kommt ja auch aus quasi einer anderen Welt. Der Pedro zu, na, wer weiß, uns oder eben hier so in die deutschsprachige Welt, da verorte ich ihn hier so zum Schluss dieses nicht Comedy of Errors, aber ein Drama of Errors, also wo es dann im Prinzip zum großen Konflikt auch kommt und also diese Offenbarung auch für sich hat.
Insa Wilke.
Ich muss dem endlich Literatur natürlich was entgegensetzen. Ich finde, wir hatten hier schon sehr viele Möglichkeiten der Literatur und heute Morgen haben Sie auch sehr verschiedene Möglichkeiten der Literatur schon geboten bekommen. Es stimmt, es ist eine ganz einfache Geschichte, die aber sehr kompliziert ist. Und zwar, weil sie von Fantasie handelt und von Einsamkeit. Es sind zwei Arten von Einsamkeit, die uns erzählt werden, von denen wir wissen, es ist eine Geschichte, die wir eigentlich kennen, die hier aber auf sehr besondere Weise erzählt wird. Wir wissen, was mit den Leuten passiert ohne Papiere. Wir können uns auch denken, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, was mit alten Leuten in unserem Land passiert, die dement sind, die nicht versorgt sind. Das kennen wir. Es wird hier aber auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt. Auf eine Art und Weise, die wir annehmen können, erst einmal. Auf eine Art und Weise, die uns eigentlich nicht die Innensicht dieser Figuren zeigt. Und trotzdem verstehen wir auf einmal sehr viel von ihnen. Das ist ein sehr, sehr abgründiger Text. Und diese Spannung macht diese Geschichte so besonders, die Tanja Majacek erzählt hat.
Klaus Kasperger. Ja, genau so ist es. Einfache Geschichte, einfach und humorvoll erzählt. Keine Notwendigkeit, das Ganze jetzt Ihnen noch einmal zu erzählen. Jeder hat es beim ersten Mal verstanden. Die Psychologie, die Motivation dieser beiden Figuren, warum sie dieses Arrangement treffen und sich gegenseitig dann in der Situation auch etwas vorstellen, ist völlig klar. Ich gebe dir auch recht. Ein eigentlich vom Hintergrund her sehr, sehr harter Text, also die Einsamkeit der alten Frau, die mit ihrer Familie nichts zu tun hat und sich in die Frösche hineindenkt, die Einsamkeit oder die Verlorenheit des Emigranten, die dann zusammenkommen. Also es gibt nichts auszusetzen an dieser Geschichte. Die Verlage werden sich drum reißen. Solche Geschichten kommen an. So eine Geschichte kann man sich ohne weiteres vorstellen, dass die tatsächlich passiert. Das Ende ist vielleicht so die Stelle, wo man drüber nachdenken kann. Braucht's das und hätte es nicht auch ohne dem gehen. Aber das ist jetzt kein großer Einwand, das ist eher ein Kinkerlitzchen. Also das sagt jetzt nichts gegen den Text in seiner Gesamtheit.
Das waren drei Stimmen aus der Bachmann-Jury über den Siegertext von Tanja Majacek, Frösche im Meer. Außerdem durfte sich heute Boff Bjerg mit einer eindringlichen Vater- und Sohn-Geschichte über den zweiten Preis freuen. Weitere Auszeichnungen gingen an die türkischstämmige Autorin Özlem Özgül Dündar, die vom Überlebenskampf im Feuer des Rassismus erzählte. Außerdem wurde prämiert die Schweizer Schriftstellerin Anna Stern, die sich mit dem Überlebenskampf einer Koma-Patientin beschäftigte. Den Publikumspreis gewann die einzige Österreicherin im Feld, nämlich Raffaela Edelbauer, deren Erzählung in ein Bergwerk mit grauenhafter Geschichte führte. Und über die literarische Qualität dieses Bachmann-Jahres spreche ich gleich mit der Kritikerin Wiebke Poromka.
Sie meinen, sie kennen uns verhalten, wann der Winter kommt, muss nirgend frieren. Sag ich letztens zu meinen Alten, ich kann es wie schon. Wenn's meinst, sie können uns verwalten, ja, oh, dann vergiss nicht die Lokona und die gute alte Zeit. Und schau eine in meinen Garten, doch keiner hat je irgendwas gesehen. Sagen letztens meine Alten, doch keiner Korn und Brot steht.
Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt ist immer auch eine Art literarische Leistungsschau von jungen Autorinnen und Autoren. Natürlich stellen sich regelmäßig auch etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Urteil der Bachmann-Jury. Aber besonderes Augenmerk liegt seit der Gründung des Wettbewerbs auf den Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Wenn Klagenfurt hingegen durchfällt, hat es später nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wobei es auch schon legendäre Fehlurteile gegeben hat. Über Trends und Themen bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit der Literaturkritikerin Wiebke Poromka sprechen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Frau Poromka.
Guten Tag, Herr Otte.
Sehen wir mal von den Preisen und den Preisträgerinnen ab. Was war denn für Sie die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb?
Es gab für mich zwei Überraschungen. Die eine Überraschung war Bov Bjerg, von dem ich eigentlich erwartet hatte, ein Autor, der vor 2 Jahren mit seinem Roman Auerhaus einen Bestseller gelandet hat, dass er einen leichten Lesebühnentext schreibt, einen amüsanten. Und der hat eine sehr einfache, sehr runtergedimmte, sehr stille Erzählung über einen Vater geschrieben, der mit seinem jungen Sohn aufbricht. Man denkt erst zu einem Ausflug, zu einem Sommertag und irgendwann merkt man, der ist wahrscheinlich auf der Flucht. Der will aus seinem, wie er es wahrnimmt, versteinerten Leben ausbrechen. Und darüber war ich überrascht. Trotzdem, muss ich sagen, hat mich dieser Text nicht vollends überzeugt. Mir war er ein bisschen zu einfach in der Wahl der Mittel, weil er war sehr dialoglastig, aber dennoch sozusagen eine Überraschung über den Autor. Ein Text, der mich begeistert hat, ist ein Text von Stefan Grötzner, ein deutscher Autor, der einen sehr sprachspielerischen Text geschrieben hat, einen sehr lyrischen Text, der im Grunde meiner Wahrnehmung nach der poetologische Text war dieser Tage. Es ging nämlich darum, wie permanent probiert wird, durch Sprache Faktizität, Wirklichkeit, Wahrheit zu konstituieren. Und er hat es aber immer wieder unterlaufen mit einem großen Witz und einer großen Virtuosität. Und im Grunde ist genau so etwas ein Text, den ich für den politischsten halte, deswegen, weil es ein Text gegen Populismus ist, weil wir nämlich immer sehen, es schnurrt ständig alles in Formeln zusammen, in Floskeln und im Grunde sind die Unsinn, gerade in ihrer behaupteten Autorität. Und das fand ich leider in der Jury-Diskussion wurde es nicht so gewürdigt, wie es hätte gewürdigt werden können.
Man kann auch sagen, dieser Text von Herrn Grötzner ist durchgefallen. Es gab doch sehr starke Kritik. Mir ging es übrigens ähnlich, was den Text von Bov Bjerg angeht. Denn der Mann wurde auch so vorgestellt, nämlich als Schriftsteller und Kabarettist. Man erwartete etwas Komisches und dann wurde es doch sehr ernst. Vielleicht sollte man ergänzen, dass es ein Text ist, der davon handelt, dass die Hauptfigur, der Vater, im Grunde genommen ein ganz schweres Gepäck mit sich mitführt, nämlich die Geschichte seiner Ahnen. Vater, Großvater und so weiter, die haben sich alle selbst umgebracht. Und die große Frage ist, belastet er nun den eigenen Sohnemann mit dieser schrecklichen Geschichte. Ich fand im Übrigen, dass die Dialogszenen nötig waren für diesen Text, der so schwer von seinem Rahmen daherkam und dass das Ganze dann eine gewisse literarische Spannung auch ausmachte. Und insofern hat er mich doch mehr berührt als Sie, ganz offensichtlich.
Vielleicht muss man in diesem Fall sagen, ist es auch eher tatsächlich ein Männertext. Wir hatten ja mehrere Texte über verzweifelte Männer. Gleich im Anschluss an die Lesung von Bov Bjerg kam noch einer von Anselm Neft, der sehr überinstrumentiert war, viel mehr wirklich auf die Tube gedrückt hat. Da würde ich Ihnen auch zustimmen, da war der Text von Bov Bjerg sehr viel stärker in seiner Zurückgenommenheit.
Männer- und Frauentexte, das ist ja immer ein heikles Thema. vielleicht sprechen wir mal über die Frauentexte, die es auch gab. Bei mir gab es einen Text, der stach insofern hervor, weil er sowohl was die Ankündigung anging, aber auch das, was dann tatsächlich davon zu hören war, sehr kontrovers diskutiert worden ist. Es handelt sich um eine Autorin, die im Hauptberuf Zahnchirurgin war. Sie lachen schon, weil Sie wissen, worauf ich hinausgehe. Der nächste bitte heißt der Text. Ein Text, der im Grunde genommen, aber erzählen Sie es mir bitte.
Naja, es ist im Grunde ein Text, der diese ganze MeToo-Problematik, das ganze Mansplaining, was im Moment gerade medial verhandelt wird, einmal umdreht, aber denkbar einfach. Er handelt nämlich verkürzt gesagt, aber im Grunde dann auch wieder vollständig gesagt, von einer sexhungrigen Zahnärztin, die sich systematisch all ihrer männlichen Patienten bemächtigt. Und wir erfahren dann interessante Details über Zusammenhänge von Körpergrößen und Penisgrößen. Ehrlich gesagt habe ich die anderen Details, glaube ich, leider wieder vergessen.
War das nun ein Männertext oder ein Frauentext?
Ich glaube, das war ein Text, der sozusagen mit den die alten Klischees eines Männertextes nicht zufällig hat, die Corinna Sievers ja in ihrem Autorenfilm als ihre Lieblingsautoren, ich glaube Martin Walser, Well Beck, der dritte ist mir gerade entfallen, sieht also tatsächlich...
Philip Roth,
ja, wunderbar.
Musste sein. Ja,
genau, also einmal die Riege der phallischen alten Autoren. Und das war... ein dermaßen kalkulierter, auf Provokation angelegter Text, der aber glücklicherweise ja vollkommen verpuffte. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass er kontrovers diskutiert wurde, sondern eigentlich hat man nur gesagt, ach ja, auch das hätte jetzt ein Skandal werden sollen und wir hätten jetzt alle schamrot anlaufen sollen und das irgendwie vielleicht auch noch besonders modern finden. Er war aber ja sprachlich vollkommen nichtssagend, mittelmäßig, noch nicht mal glatt, wenn er wenigstens wirklich glatt gewesen wäre, aber unter glatt oder poliert würde ich mir auch noch was anderes vorstellen.
Also das ist ganz offensichtlich die größte Enttäuschung, beziehungsweise der Text, der bei den wenigsten gut ankam. Die vorgetragenen Beiträge haben ja eine vorgeschriebene Länge. Manchmal sind sie Ausschnitte aus größeren Prosastücken. Welchen Text würden Sie denn gerne weiterlesen?
Ich würde sehr gerne weiterlesen. Den Text von Stefan Lohse, Lumumba, hieß der. Eigentlich ein Text über jugendliche oder fast schon erwachsene Kiffer. Und ein junger, weißer Mann fantasiert sich hinein in die Figur eines kongolesischen Freiheitskämpfers aus den späten 1950er, 1960er Jahren. Also ein Text über den Umgang mit Apartheid, die Verarbeitung von Apartheid. Der durchaus mich zwiegespalten zurückgelassen hat, weil die Frage ist ja, wie geht man mit dieser Schuld der weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber der schwarzen Minderheitsgesellschaft um? Diese Schuld wird gar nicht richtig reflektiert, sondern im Grunde denkt der sich ja identifikatorisch zwar, aber dennoch in eine Opferposition hinein oder damit auch in eine Heldenposition. Das kann man ja tatsächlich auch als etwas Anmaßendes verstehen, was im Grunde diese Schuld auch und diese beiden Seiten auch wieder nivelliert.
Zumal der Text, wie ich fand, eine Schwäche hat, auch wenn ich die Stärken, die Sie gerade eben beschrieben haben, durchaus auch sehe. Es gibt so historische Einsprengsel und die wirken, und das wurde von der Jury auch zu Recht angemerkt, ein bisschen Wikipedia-haft. Das war, sagen wir, literarisch zu wenig. Trotzdem glaube ich, dass diese Grundkonstellation dieser beiden Kiffer, die weiß und schwarz vertauschen möchten und sozusagen eine ganz andere Vorstellung haben von Auszug und Migration, das war durchaus, sagen wir mal, inspirierend oder anregend. Da musste man wirklich drüber nachdenken. Jetzt versuchen wir mal, eine andere Perspektive auch einzunehmen. Und das ist natürlich so eine Frage, die immer wieder gestellt wird, auch wenn sie vielleicht gar nicht zulässig ist. Und man muss ja jeden Text für sich betrachten. Dennoch, man fragt dann immer, war es ein starker oder ein schwächerer Jahrgang? Was meinen Sie?
Tatsächlich, Sie haben es jetzt gerade selbst schon sozusagen in der Anmoderation Ihrer Frage gesagt. Ich antworte klassischerweise auf diese Frage, das sage ich nur zu weinen, und aber von weinen habe ich leider keine Ahnung. Ich finde tatsächlich, dass das schwer zu beurteilen ist. Wenn es drei gute Texte in einem Teilnehmerfeld gab, dann bin ich glücklich. Und den Rest kann man dann auch beiseite lassen, beziehungsweise was ja auch das Schöne ist an Klagenfurt, dass ich finde, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen selbst ein mittelmäßiger oder sogar misslungener Text oder schwacher Text einen Mehrwert produzieren kann, wenn nämlich es der Jury gelingt, ihre Aufgabe als Jury zu erfüllen und nach den alten Kriterien der Kritik zu zeigen, was ist da gemacht, wie stehen die Mittel im Verhältnis zu dem, was gewollt ist und warum ist das eben vielleicht, warum klappt das nicht? Und dann kann man eben auch was über Literatur lernen, gerade auch in ihrem Scheitern. Deswegen finde ich, ist es gar nicht so fürchterlich schlimm, wenn mal ein Text nicht so brillant ist. Und gerade, ich finde, gerade bei Texten, die sehr auf Effekt setzen, die sehr mit sehr vielen Mitteln arbeiten, die sehr viel Themen in die Mitte werfen, die sehr überinstrumentiert sind, merkt man doch, wenn sie hier vorgetragen und diskutiert werden, oft, wie das wirklich so in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, finde ich auch keine schlechte Erfahrung.
Die Literaturkritikerin Wiebke Poromka war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
kennst meinst, sie kennen uns, verhalten, ja, dann vergiss nicht, wer vom Dach oben pfeift. Wennst meinst, sie kennen uns, verhalten, ja, dann vergiss nicht, Malversation ist marginal.
Wenn die Bachmann-Jury über die Texte spricht, müssen die Autorinnen und Autoren eigentlich schweigen. Es gab in der Geschichte des Wettbewerbs natürlich auch einige wenige Ausnahmen. Autorinnen und Autoren, die sich die Kritik nicht gefallen ließen und sich wehrten. Aber meistens waren solche aufmüpfigen Reaktionen nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben Autorinnen und Autoren nach ihrer Lesung befragt, mit welchen Zielen und Hoffnungen sie nach Klagenfurt gefahren sind und was sie von der Besprechung ihrer Texte gehalten haben.
Ich fand das eine interessante Diskussion und ich fand sie zugewandt und mich hat das nicht gestört, wenn einige das nicht mochten oder in Teilen nicht mochten. Ich fand das gut. Es war für mich ein ganz schöner Stress. Was tatsächlich sehr irritierend ist, ist die Position der Zuschauer. Die Jury sieht man ohnehin nicht so gut, weil die Kameras davor stehen, aber die Zuschauer nicht vor einem sitzen, sondern so an der Seite sitzen und ein ganz großer Teil im Rücken. Man hat die ganze Zeit beim Lesen, dass man die ausschließt. Das hat mich irritiert. Ich wusste ja, wie es aussieht, aber es sah im letzten Jahr ähnlich aus. Und trotzdem habe ich das unterschätzt. Ich heiße Stefan Lohse. Ich komme aus Berlin, bin aber gebürtig aus Hamburg. Ich bin verdammt alt, schreibe erst seit kurzer Zeit. Ich bin ein alter Künstler, aber ein Anfänger als Autor.
Ich fand es interessant, weil der Text sehr unterschiedlich aufgenommen wurde, auch sehr verschiedenen Lesarten tatsächlich vorherrschen, dass man nicht sich einigen konnte, dass jetzt zum Beispiel das Ende des Textes könnte man an den Anfang stellen oder jemand sagt, dann könnte man streichen das Ende. Das war sehr unterschiedlich, das fand ich wahnsinnig interessant und eigentlich auch schön. Ich dachte, ich komme einfach mal her, lese meinen Text und habe eine gute Zeit mit meinen Autorenkolleginnen und springe einmal in den Wörthersee. Martina Klavadetscher aus der Schweiz und die Schweiz liegt in Europa.
Ich bin nach Klagenfurt gekommen, weil ich neugierig war, wie das hier ist und weil ich auch mich gefreut habe, dass die Insa Wilke mich gefragt hat, ob ich hier lesen möchte und weil ich hoffe, dass ich hier ein paar Menschen kennenlerne, die so spannend sind oder mit denen ich mich so gut verstehe, dass daraus sich irgendwas entwickeln kann. Bei der Jury-Diskussion war ich dann eigentlich sehr gelassen und konnte mir es mit Distanz eigentlich anschauen. Fand es amüsant und teilweise auch unterhaltsam. Es gab wenig Sachen, die ich jetzt nicht vorhersehbar fand, beziehungsweise Argumente oder Einwände oder so, von denen ich nicht geglaubt hatte, dass sie kommen können. Und dass sowas dann dazu führt, dass man ganze Texte dann irgendwie oberflächlich liest, das ist mir auch klar, beziehungsweise mir war schon klar, dass der Text so das auch zulässt, dass er oberflächlich gelesen werden kann und dann sehr schnell abgetan. Aber ich glaube, es gab auch ein paar Leute, die gecheckt haben, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Ich heiße Joshua Groß. Ich lebe, wohne, schreibe, arbeite in Nürnberg. Eigentlich schon seit immer.
Ich kann mir vorstellen, dass für deutschsprachige Autoren es ist ganz anders als für mich. Ich habe die deutsche Sprache seit 7 Jahren angefangen zu lernen und das war für mich eine unglaubliche Herausforderung. Aber auch diese Interesse und diese, ja, so ein bisschen im Bauch immer diese Angst. Okay, probier mal, warum nicht? Und in welchen Zielen? Ich habe mir so vorgenommen, entweder gewinnen oder genießen. Ja, und genießen tue ich schon und ich habe schon genossen meine Lesung und den Rest interessiert mich wenig. Ich habe mein Bestes gemacht, ja. Eigentlich dachte ich mir, es ist gut, dass ich die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrsche, dann vielleicht verstehe ich nicht wirklich, wenn sie wirklich herankommen und mich kritisieren hat, dann verstehe ich nicht alles und das ist gut. Aber jetzt habe ich alles verstanden, die waren eigentlich sehr lieb. Ich heiße Dania Malarchuk und ich komme aus der Ukraine, aus der Westukraine, aus einer kleinen westlichen Stadt Ivano-Frankivsk, die ich San Francisco nenne. Ich lebe in Wien seit 2011.
Ich bin mit dem Ziel nach Klagenfurt gefahren, meinen Text so gut wie möglich vorzustellen. meinen Text gut vorzustellen, bedeutet für mich, dass ich den Text so zeige, wie der gehört werden muss oder wie der, was der will, was der Text verlangt. Also wichtig bei der Präsentation war auf jeden Fall zu zeigen, dass der Text zwischen so einen Rhythmuswechsel erfährt und dass es sich um einen sprachlichen Text handelt. Das heißt, dass die Sprache eigentlich auch ein Werkzeug ist und ein Thema, dass die Körperlichkeit in der Sprache auch erfahrbar wird. Das war wichtig, das zu zeigen. Ja. Ich habe die Jury-Diskussion am Anfang nicht ganz wahrgenommen, weil ich glaube, man ist so auf Adrenalin, dass man erstmal runterkommen muss. Ich habe sie gut wahrgenommen danach. Es war interessant zuzuhören, wie Leute einen Text lesen. Es waren ganz unterschiedliche Lesarten dabei und es war auch voll okay. Ich bin Elli Klein und ich bin aus Berlin angereist, hier nach Klagenfurt. Ich bin keine Berlinerin, aber ich habe so viele Städte mitgemacht, dass ich mich keiner Stadt angehörig fühle, von dem her. Ja.
Ich wollte mit dem Text hier antreten, der mir nicht peinlich sein muss. Das war eigentlich mein Minimalziel und ich glaube, dass nach der Jury-Diskussion muss mir der Text nicht peinlich sein. Das ist natürlich immer wahnsinnig interessant, wenn jemand, der den Text liest oder die den Text liest, sozusagen nicht nur irgendeinem Plot folgt, wie die sogenannten naiven Leser, also jetzt im rezeptionstheoretischen Sinne naiven Leser, sondern wenn jemand professionell ist, tatsächlich genau diese Spuren sieht, die du ja durchaus mit Bedacht im Text angelegt hast. So. Und dann auch benennen kann. Das hat mir sehr vieles von dem, was die Jury gesagt hat, hat mir sehr gefallen. Mein Name ist Boff Bjerg und ich komme aus dem Internet.
Ich bin schon mit dem Ziel nach Klagenfurt gekommen, dass ich hier etwas reise. Natürlich als die einzige Österreicherin hat man doch so ein bisschen den Nationalstolz immer im Hintergrund. Aber natürlich auch einfach meinen Text einem großen Publikum vorzutragen, weil ich glaube, dass er thematisch wichtig ist und weil er mir quasi auf der Seele gebrannt hat. Die Jury-Diskussion ist ja wahrscheinlich das am meisten gefürchtete hier in Klagenfurt. Und ich habe diese sehr kontrovers geführte Diskussion auf der einen Seite so erlebt, dass ich glaube, dass viele der Punkte tatsächlich zutreffen, auch der als negativ dargestellten Argumente. Aber das große Aber ist, dass gerade das, was als negativ kritisiert wurde, von mir als Tugend eigentlich wahrgenommen wird, weil es ist ein wichtiger Teil meiner Ästhetik, ambige Texte zu schreiben, das heißt Texte, die sich tatsächlich nicht unmittelbar in eine Schublade stecken lassen und zum Beispiel Frau Kellers Einwand, es sei weder Beichte noch technischer Bericht, dem kann ich auf der einen Seite zustimmen, aber auf der anderen Seite würde ich das gerade als das Positive an meinem Text wahrnehmen. Mein Name ist Raffaele Edelbauer und ich komme aus Wien.
Also ich hatte, glaube ich, seit langem Lust, hier mal zu lesen, um das mal auszuprobieren oder um mich dem mal wie so Selbstaufgabe, mir die zu stellen. Also mir hat die Lesung Spaß gemacht. Ich fand die Jury-Diskussion auch irgendwie spannend und lustig. Und die Situation in diesem Studio zu sitzen, ist halt irgendwie skurril. Aber ich habe mir vorher die Kameras erklären lassen und wie die Technik funktioniert und da so ein kleines Info-Surplus bekommen, was ich eigentlich ganz charmant fand oder freudig. Jakob Nolte und ich komme aus Basinghausen am Deister.
Also ich hatte jetzt nicht so große Ziele in dem Sinne. Ich dachte, es ist halt eine sehr gute Plattform zum Lesen, weil es ein sehr großes Publikum erreicht. Und das war so eigentlich das, wovor ich auch, also ich hatte eigentlich nicht so vor der Jury-Diskussion mich gefürchtet oder so, sondern eher, dass ich nicht gut lese vor Aufregung oder so. Und ich wollte halt einfach eine gute Lesung machen mit dem Text, weil mir viel an dem Text liegt. Die Jury-Diskussion fand ich wirklich erstaunlich gut. Ich fand, dass sie sehr viele Dinge angesprochen haben im Text, die ich auch bewusst so gesetzt habe. Und es wurde auch zum Glück auch immer wieder darauf verwiesen, falls sie mal abgeschweift sind und irgendwie zu viel von außen hinein interpretiert haben. Das fand ich sehr ausgewogen. Und ja, ich heiße Özlem Özgül Dündal und ich komme ursprünglich aus Solingen und jetzt pendle ich zwischen Solingen und Leipzig hin und her im Moment.
Eine O-Ton-Collage mit Stimmen jener Autorinnen und Autoren, die sich an den Lesungen zum diesjährigen Bachmann-Preiswettbewerb beteiligt haben.
Sie sagen, es wird schon, alles wieder. Unsere Sorgen bei uns wird näher geschmiert. Doch ich frag dich eins, ich frag dich eins, was wird durchs Dach in ihr Licht alles saniert? Was, wenn's meinst, sie kennen uns verwalten, ja, oh, dann vergiss nicht, dass der Grenzstaat ja schon steht. Wenn's meinst, sie kennen uns verwalten, dass der Grabstein ja schon steht.
Die 1980 in Neunkirchen an der Saar geborene Schriftstellerin Nora Gomringer ist eine erfolgreiche Lyrikerin, Rezitatorin und Literaturperformerin. Gomringer hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Ringelnatz-Preis und den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. 2015 gewann sie dann mit einem Prosatext, der von einem tödlichen Sturz eines 13-Jährigen aus einem Hochhaus handelt, den Ingeborg-Bachmann-Preis. 3 Jahre später saß sie nun selbst in der Jury und ich freue mich, mit Nora Gomringer darüber zu sprechen. Herzlich willkommen hier im Studio, Frau Gomringer.
Herzlichen Dank, ich freue mich über die Einladung.
3 Tage lang Lesungen lauschen und dann über die Texte diskutieren. Ich sagte das ja bereits eingangs, 2015 haben Sie selbst den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Welche Rolle hat Ihnen denn mehr Spaß gemacht, selber lesen oder über die Texte diskutieren?
Beide Rollen sind privilegiert. Die ich besser ausfüllen kann nach meinem eigenen Verständnis und Gefühl, das ist die der Lesenden. Aber auch als Lesende und in dem Sinne mal Lektüre lesende Person bin ich ja quasi in die Jury übergewandert. Und vom Vorlesen zum etwas rezipieren, was einem vorgelesen wird, da ist ein langer, langer Schritt. Das ist nämlich zum Leser wieder werden. Und über das Gelesene dann sprechen, das ist die Aufgabe von Jurys. Und für mich war das sehr herausfordernd und kräftezehrend.
Warum? Weil man da ja vor allem mit Kritikern zu tun haben oder mit Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern, die mit einem riesigen Instrumentarium daherkommen? Oder
wie nett, dass Sie gleich hervorheben. Das ist mein kleiner Instrumentenkoffer, der vielleicht.
Nein, nicht das so sagen Sie mir es. Aber es kann ja genau sein, dass man denkt: Ach, ich bin nur eine Autorin.
In der Tat, aber ich sage, ich bin Autorin und ich bin Leserin und vielleicht kann ich genau das eben damit hineinbringen. Es geht ja auch beim Bachmann-Preis, das muss man wirklich mal sich wieder einrufen, es geht auch darum, für Literatur zu werben und dass ein Sender und dann ein ganzes Konglomerat an Sendern sich dafür einsetzt, dass wirklich an 4 Tagen Literatur zur Tagesprimezeit quasi läuft. Das ist schon sehr speziell. Das machen nicht viele Sendeanstalten anderer Länder.
Es zeigt im Grunde genommen auch eine Wertschätzung gegenüber der deutschsprachigen Literatur.
So möchte ich es immer verstanden wissen und sehen. Und unsere Arbeit in der Jury habe ich auch so gefühlt. Also ich bin jetzt der Newbie und bin da reingekommen mit Insa Wilke jetzt so als die beiden Neuen. Und ich glaube, wir beide waren sehr angetan davon, wie intensiv und freundlich und respektvoll mit den Texten umgegangen wurde. Und damit natürlich auch mit den Autoren. Wobei man den Autoren vorher wirklich sagen muss, ab dem Moment der Lesung gehört der Text den Ohren des Publikums und damit vielen Meinungen. Und wenn es gut geht, fühlt man sich ja so, als würden all diese Lesarten positiv aufaddiert zum eigenen gelungenen Text. Wenn es nicht so gut läuft in der Stimmung der verschiedenen Meinungssprecher, dann fühlt man sich vielleicht angegriffen, darf man nicht. Deshalb der gute Ratschlag ist auch, zum Bachmann-Preis zu reisen mit einem Text, der einen nicht so tief angeht, den man gemacht hat, aber der.
Welcher Text hat Sie denn besonders überzeugt und vielleicht sogar berührt?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie viele das mit mir angestellt haben. Ich bin froh, dass ich meine beiden da hineinbringen konnte, auch meine beiden Akzente, diese Stimmen von Anselm Neft und von Corinna Sievers. Raffaella war super im Lesen. Es war ein
Raffaella Edelbauer, eine österreichische Autorin, die einzige überhaupt aus Österreich in diesem Jahr. Da lastete der ganze Druck einer Nation sozusagen auf ihr. War ja auch nicht leicht. Ja, man merkte das in der Vorabberichterstattung. Alle österreichischen Zeitungen haben sie natürlich sich auf sie gestürzt. Und ich glaube, das war vielleicht gar nicht so leicht für diese sehr junge Autorin.
Das mag sein, aber sie hat es getragen mit Bravour, hat auch die Lesung gut gemacht und also ich fand das sehr souverän.
Das fand ich auch. Sie haben gerade eben gesagt, sie hat die Lesung souverän absolviert. Das ist ja im Grunde genommen noch ein zweites Thema, unabhängig von der Qualität der Texte. Und es ist eine Frage, die so alt ist wie der Bachmann-Wettbewerb selbst. Aber was meinen Sie, welche Rolle spielt die Performance einer Autorin, eines Autors bei der Bewertung eines Textes?
Also im Rahmen des Bachmann-Wettbewerbs ist die Lesung entscheidend. Entscheidend zu 50%. ich glaube, ganz stark waren da eben die Lesungen von Frau Klavadatsche und von Dündal. Das wird einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene dann gehoben. Das sagt man immer so gerne. Aber ein Satz, ich glaube, das war wirklich Herr Kastberger, der gesagt hat, durch die Lesung wird natürlich auch Energie eingegeben in den Text. Und das ist in dem Fall natürlich nützlich und hilfreich und bietet ein anderes Bild im Kopf des Zuhörers. Ein vorgelesener Text trifft auf ein Ohr und ein zu lesender Text auf ein Auge. Und diese beiden Sinne setzen uns dann im Ganzen schon zu vollständigeren Wesen zusammen. Aber das geht ganz anders emotional ins System ein. Mhm. Und von daher, ich bin sehr froh, dass man so live bei diesen Lesungen dabei sein kann. Berührend.
Es gab ja immer wieder kleine Veränderungen beim Wettbewerbsmodus. Gibt es denn Punkte, die Sie jetzt verbessern würden nach der ersten Erfahrung?
Es gab noch keinerlei Feedbackrunde mit dem ORF oder so. Und das, ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Ich bin ja Gast in dieser ganzen Institution hier. Und das auch die Institution des Preises. Und die haben sich ja das über Jahre auch ausgedacht, wie das Ganze hier wirkt. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich mir per se wünsche, dass die Autoren gut informiert sind, dass auch wir als Jurymitglieder gut und gleichmäßig informiert sind. Dem wird nachgegangen und nachgekommen auch zum Glück. Aber was ich so richtig gut fände, wäre vielleicht ein Überdenken der Einsendungsmöglichkeiten, also der Bewerbungsmöglichkeiten.
Inwiefern?
Naja, ich habe 160 Manuskripte gelesen. Ich habe wirklich mal, weil ich dachte, okay, ich bin das erste Mal jetzt da, ich lese die wirklich alle, 160. Ich habe dann drei Stapel gebildet, ja, vielleicht und nein. Nein war ganz groß und ja und vielleicht waren auf jeweils 22 Manuskripten. Das war schon spannend. Und man darf sich ja auch Autoren einfach dazu einladen, nicht, von denen man das Gefühl hat, oh, der macht gerade was Spannendes. Wir kennen ja viele im Geschäft selbst. Ich als Autorin habe ich Kolleginnen und Kollegen, die gerade auch an was arbeiten und das finde ich spannend. Und ich frage mich, ob die das vielleicht nutzen möchten als Gelegenheit, hier zu sprechen, hier zu lesen. Naja, und so setzt sich dann eine Masse an Texten vor einem zusammen. Und ich bin da so durch und weiß nicht, ob das so gerecht ist, ob das so ordentlich kommuniziert ist nach außen. Vielleicht will man das auch so ein bisschen schattig halten, weil natürlich viele Verlage sich direkt, und so ist es ja auch gedacht, an die Juroren wenden.
Aber Nora Gomringer ist unbestechlich.
Ja, in dem Fall jetzt mal absolut. Durchaus käuflich allerdings.
Ah, darüber wollen wir jetzt gar nicht im Detail sprechen. Das würde vielleicht sogar die Sendung sprengen. Sie leiten ja auch das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und Sie haben gerade von den Manuskriptstapeln gesprochen. Kommen Sie da überhaupt noch zum Schreiben?
Ach, das ist ja schön, dass da noch dran gedacht wird. Ich stehe sehr früh auf, ich gehe relativ früh ins Bett, ich bin sehr diszipliniert, sonst klappt das nicht. Ich habe eine Assistentin mir vor vielen Jahren schon geleistet, die einfach meine Arbeit auch mit begleitet, sonst könnte ich auch nicht die Buchungen machen und das Reisen. Nee, das ist alles entscheidend. Das setzt alles die Biografie von Nora Gomringer eben zusammen. Mhm. Und wenn es diese Elemente nicht gäbe, gäbe es auch die Art, wie ich schreibe, nicht. Ich habe ja den Vorteil, Lyrik zu schreiben. Keiner wartet auf eine Publikation, freut sich aber dann, wenn eine kommt. So ist es ja eher bei mir. Zum Glück.
Würden Sie sich vielleicht mehr Lyrik hier beim Bachmann-Wettbewerb
wünschen.
Das heißt ja mehr Lyrik, es gibt keine Lyrik.
Ja, manchmal rutscht sowas durch und es gab ja zwei Beiträge, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eigentlich auch eine Form von Breitbandlyrik ist, würde ich das mal nennen, weil die war schon so gesetzt und es war so im Graubereich, sagen wir mal so. Und es gibt immer wieder auch Texte, da könnte man sagen, das ist so eine Mischung zwischen Prosa und Lyrik.
Ja, da würde ich sogar Herrn Berg damit reinziehen, setzen und auch, Dündals Text fand ich auch so in diese sehr schöne Richtung, aber das ist nochmal was ganz anderes.
Man kann es, das nicht vergleichen wahrscheinlich, nein, Prosa und Lyrik. Ne?
Nee, aber es wäre natürlich für Lyrik großartig, würde es ein so offenes und ein so kämpferisches Forum geben. Und ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich das nicht mache.
Oh, dann kommt die nächste Organisation, die Sie zu bewältigen haben. Das war die Schriftstellerin und Bachmann-Preis-Jurorin Nora Gomringer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Scharf wie Messer, deine Augen bohren sich ganz tief in mich. Und dein Herz wird dabei schwarz und immer schwärzer. So wie es ausschaut, gibt's kein Zurück für dich. In deinen Augen drückt die Halt des Bildes deiner Fantasie. In meinen Augen verlierst du dabei dich und damit mich. So schwer, so schwer. Deine Worte sind halt wieder Schock.
Der Bachmann-Wettbewerb lebt nicht nur von den Texten, die von mal nervösen, mal routinierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgetragen werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung und auch der medialen Wahrnehmung ist die Arbeit der Jury, sind die kontroversen Diskussionen. Wie sah das in diesem Jahr aus? Gab es wilden Streit oder eher zur Schau gestellte Harmoniesucht, die eher selten vorkommt? Fragen, die Gerrit Bartels in seiner Kritik der Kritik beantwortet.
Was soll man eigentlich von einem Juror halten, der nach einer Geschichte über eine erotomanische Zahnärztin, der Verfasserin dieser Geschichte, die selbst von Beruf Zahnärztin und Kieferorthopädin ist, meint sagen zu müssen, na, am Montag wird in ihrer Praxis aber was los sein. Und der dann noch erklärt, er werde sich um einen Termin bemühen. Klaus Kassberger wollte am Freitagmorgen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs natürlich einen abschließenden Witz machen, nachdem die in Zürich lebende Autorin Corinna T. Sievers ihre Erzählung »Der nächste Bitte« gelesen hatte. Doch war der Witz nicht nur nicht besonders gut, hatte der nicht nur eine sexistische Anmutung, nein, Kassberger verwechselte damit einfach einmal ganz mutwillig Fiktion und Wirklichkeit. Das ist insofern schade, als Kassberger gerade am ersten Wettbewerbstag der beste Juror war. Einerseits wusste er die Texte bündig und verständlich zu analysieren, andererseits wollte er nicht mehr rausholen, als in ihnen steckt. Und Kassberger getraute sich auch mal apodiktisch abschließend zu sagen, ich weiß nicht, warum mich dieser Text jetzt interessieren sollte. Es fällt beim Bachmann-Preislesen in Klagenfurt immer wieder auf, so auch in diesem Jahr, dass die Jury selbst mäßige, unbedeutende Texte aufwendigst mit ihrem literaturkritischen Instrumentarium zerlegt. Wohlgemerkt Texte, die gerade einmal Kurzerzählungen sind. Texte, in denen nicht gleich jeder Satz auf die Literaturgoldwaage gelegt werden muss. Das nervt zuweilen. Macht endlich Schluss, will man am liebsten mal reinrufen. Diese Sorgfalt reicht der Jury aber auch zur Ehre. Die Tage der deutschsprachigen Literatur, wie das Bachmann-Lesen ja im Untertitel heißt, sind immer auch die Tage der deutschsprachigen Literaturkritik. In diesem Jahr verrichteten zwei neue Jurorinnen erstmals ihre kritische Arbeit. Die Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Insa Wilke und die Schriftstellerin Nora Gomringer, die 2015 selbst Bachmann-Preisgewinnerin war. Sie beide waren die auffälligsten Antipoden in der siebenköpfigen Juryrunde. Bei Gomringer hatte man oft das Gefühl, sie habe noch nicht in voller Gänze die Seiten gewechselt. Zumal sie sich 3 Tage lang als Fashion Addict inszenierte mit bedruckten T-Shirts und regelmäßigen Oberteil- und Kettenschmuckwechseln. Unbedarft und oft zu gütig ging sie an manchen Text heran, rettete sich in Formulierungen wie »Find ich gut« oder »Der Text nimmt mich nicht mit«. Insa Wilke wiederum war ganz Literaturwissenschaftlerin, nahm sich hier die Textoberflächen und Textkörper vor, ging dort in deren Tiefenstruktur. Wo Gomringer, wie bei Jakob Noltes schön durchgeknallter Mexiko-Erzählung, nur Eitelkeit und Selbstreferenzialität erkennen konnte, bezeichnete Wilke diese als brillante Literatursimulation, dann als hochpoetologischen Text, schließlich als gezielt gestellte Falle, in die wir reintappen sollen. Insa Wilke war aber auch diejenige, die zu oft über das Ziel hinausschoss, zu viel mit Konjunktiven argumentierte, die sie stets mehr wünschte, als mancher Text zu bieten in der Lage war. Ob sie Literatur einfach nur genießen, sich ihr nur hingeben kann? Nora Gomringer und Insa Wilke fügten sich jedenfalls gerade in ihrer unterschiedlichen Herangehensweise gut ein in die Jury, die auch in Personas ihrer anderen Mitglieder Höhen und Tiefen hatte. Hubert Winkels scheint in seiner Rolle als Juryvorsitzender Jahr für Jahr besser aufzugehen. So weise, ausgleichend und durchaus zurückhaltend er sich gebärdete, dabei stets auf dem Punkt, die nicht so gelungenen Texte von den besseren unterscheidend. Auch sehr gut sein ruhiger Sidekick Stefan Gmünder, Literaturredakteur der österreichischen Tageszeitung Standard, der immer um Übersicht bemüht war, nie ein Wort zu viel verlor. Dagegen fielen die Schweizer Literaturprofessorin Hildegard Keller und der ebenfalls aus der Schweiz stammende Germanist und Literaturkritiker Michael Widerstein doch ab. Keller blieb oftmals, man muss schon fast sagen, gewohnt unentschieden, ohne Haltung zu den Texten. Sie verstand sich scheinbar selbst nicht, geschweige denn das Publikum im ORF-Studio. Immerhin verblüffte sie am letzten Lesetag, als sie eben jenen Jakob-Nolte-Text sprachlich und inhaltlich entschieden zurückwies. Auf den Arm nehmen? Pop? Nein, nicht mit einer Hildegard Keller. Widerstein wiederum, der bei seinem Debüt vor einem Jahr einiges an jugendlicher Frische in die Diskussionen brachte, blieb dieses Mal erstaunlich blass. Immer mal wieder hob er mit Sätzen an wie »was noch gar nicht gesagt wurde« und dann wusste er nichts Neues zu sagen. Trotz mancher Schwäche zeigte sich jedoch, in einem Wettbewerb mit einem durchaus ansprechenden Literaturjahrgang, die Jury war auf Texthöhe, zuweilen gar sehr unterhaltsam. Sie war leider nur zu wenig apodiktisch, zu wenig auf wirkliche Konfrontation bedacht. Um es mit einem wiederum konjunktivischen Satz von Insa Wilke über den Text von Corinna T. Sievers zu sagen, ich hätte mir da mehr Härte, mehr Radikalität gewünscht.
Gerrit Bartels über die Jury des Bachmann-Preises, der heute in Klagenfurt an die Schriftstellerin Tanja Maliarczuk verliehen wurde. Damit kommen wir zum Ende dieser Sonderausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, anlässlich der 42. Tage der deutschsprachigen Literatur. Sie können die Sendung in der neuen SWR 2 App nachhören, auch auf unserer Homepage swr2.de oder in der SWR Mediathek. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Schaut wie Messer, deine Augen bohren sie ganz tief in ihn. Und dein Herz wird dabei schwarz und immer schwärzer.